Herzlich willkommen zu Let's Roll
mit Sven
und Michael. Und Michael, wir haben heute noch einen weiteren Gast.
Ja, was ganz Tolles. Wir haben die Cornelia Greborg hier bei uns im Studio. Da freuen wir uns natürlich sehr, weil sie ja relativ wenig Zeit hat und die Zeit hat sie sich jetzt für uns beide genommen.
Ja, und dafür haben wir so extra einen Podcast vor Ort eingeführt. Wir sind mit dem gesamten Equipment hier nach Stade gefahren und anlässlich des Ranglistenwettbewerbs haben wir Conny davon überzeugen können, mit uns doch mal eine Stunde sich zur Seite zu setzen und sich mit uns zu unterhalten. Conny, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Super.
Fangen wir doch mal an, Conny. Also wir kennen uns ja lange und du bist ja in diesem Verband eine sehr wichtige Person und dazu de facto eigentlich unser Chef, könnte man das sagen?
Chefin,
ja, genau. Und dementsprechend dürfen wir jetzt auch nichts Böses sagen. Aber sag doch mal, wer du bist und was eigentlich deine Funktion im deutschen Rollsport ist.
Ja, mein Name ist Cornelia Greborg, bin Vorsitzende der Sportkommission Rollkunstlauf im Deutschen Rollsport- und Inlineverband und das schon seit fast 25 Jahren, also eine lange Zeit. Und so viel zu meiner Person.
25 Jahre Vorsitzende Sportkommission Rollkunstlauf. Was ist denn die Aufgabe?
Oh, die ist vielfältig. Die geht von Verwaltungsaufgaben über den Leistungssport, über den Breitensport, über Organisation von Meisterschaften, Kommunikation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, Kommunikation mit dem BMI, Kommunikation mit den Landessportbünden, also absolut vielfältig.
Das ist aber Wahnsinn, das ist ja ein Zeitaufwand ohnegleichen. Wie kannst du das schaffen?
Ja, das frage ich mich jedes Mal selber, wie ich das schaffe. Ich bin ja inzwischen auch schon Rentner, früher berufstätig, da habe ich es einfacher geschafft, ich weiß auch nicht. Es war in meinem Alltagsablauf mit integriert. Jetzt ist es schon ein bisschen schwieriger, weil morgens um 8 schon das Telefon klingelt. Dann geht es den ganzen Tag Rollsport, Rollsport, Rollsport. Nebenbei hat man ja auch noch kleinen Haushalt in Anführungsstrichen.
Und du hast auch noch einen Mann.
Ja, den habe ich auch noch, ja. Und der sagt jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, um Gottes Willen, schon wieder Rollsport, schon wieder eine Zoom. Das hat sich natürlich nach Corona auch entsprechend geändert. Früher war das ein bisschen einfacher. Da hast du am Wochenende eine Präsenzveranstaltung gehabt. In der Woche gar nichts. Aber heutzutage ist das ja so, dass du fast täglich irgendeine Zoom-Konferenz hast.
Täglich hast du mit dem Rollsport zu tun?
Täglich.
Und wie viele Stunden kommen da zustande so in der Woche?
Ist ein Fulltime-Job. Also ich würde mal sagen, jeden Tag so ungefähr 6 bis 7 Stunden.
Wird das ja wenigstens vernünftig bezahlt?
Nein, ist alles ehrenamtlich. Du kennst doch dieses Thema, was gerade in den Landessportbünden oder auch im DOSB praktiziert wird. Ohne Ehrenamtler würde nichts funktionieren. Wird immer wieder überall kommuniziert.
Aber das Thema Finanzen, das hast du nicht auch noch an der Backe oder musst du dich auch darum?
Doch, habe ich auch noch an der Backe. Das läuft bei uns im deutschen Rollsport oder in der Sparte zumindest, sind die Finanzen bei mir auch noch angesiedelt.
Wahnsinn. Und da dreht sich ja nicht um kleine Beträge, glaube ich manchmal, sondern da ist ja auch richtig viel Geld dahinter.
Natürlich ist viel Geld dahinter. Ja. Ich sage mal, aktuell ist jetzt zum Beispiel, wir gehen nach Argentinien, nach Buenos Aires. Musst du Flüge für Sportler buchen, dann schreibst du ein Reisebüro an, dann kriegst du Preise von 2.100 Euro gesagt. Dann sagst du, ganz schön teuer. Wir sind ja auch nun ein Sportverband, der sich teilweise auch selber finanzieren muss. Dann guckst du, wo kriege ich es jetzt günstiger? Dann versuchst du alle Möglichkeiten auszuloten und jetzt sind die Flüge bei 1.200, also 1.000 Euro billiger. Das sind 5.000 Euro, die du sparst. Also du musst schon vergleichen. Ich bin da aus der alten Schule und mache das auch entsprechend. Ich könnte ja auch sagen, ja, wir buchen jetzt die Flüge übers Reisebüro, punktum aus. Jetzt habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, hat mich auch jemand unterstützt und jetzt sind unsere Flüge bei 1.200 Euro.
Aber auch das kostet Zeit.
Das kostet Zeit. Da habe ich den ganzen Nachmittag für gesessen und mit jemandem immer hin und her geschattet. Dieses Angebot, das, da könnt ihr fliegen, so könnt ihr fliegen. Wenn ein Tag eher fliegt, kostet das so viel. Das kostet Zeit. Das bindet eine Menge Zeit, ja. Das ist richtig.
Aber die Finanzen, die der deutsche Rollsport oder das Rollkunstlauf in Deutschland hat, sind ja nicht endlich. Bedeutet, das Geld, was du für so ein Ticket zu viel ausgibst, fehlt dann an anderer Stelle, oder?
Genau, richtig.
Das heißt, von den 5.000 Euro, die du jetzt gespart hast, hast du gar nichts.
Nee.
Sondern nur der Rollsport.
Und was müssen wir, beziehungsweise du, denn tun, damit wir überhaupt Gelder bekommen? Weil unser Mittelgeber ist ja, ich glaube, das BMI, ne?
Im Moment ist es noch das BMI. Ja. Ab nächsten Jahr werden wir keine Förderung mehr kriegen, keine Bundesförderung mehr, weil wir ja aus den World Games rausgeflogen sind als Sport. Was müssen wir tun? Wir müssen Strukturpläne erarbeiten, die in den letzten Jahren mit dem BMI abgestimmt wurden. Wir müssen Kadernormen vorhalten. Wir müssen Leistungssportkonzepte erarbeiten, Breitensportkonzepte. Also dieser Strukturplan umfasst alles, vom Leistungssport bis zum Breitensport. Unsere ganze Struktur in Deutschland, wo sind die Rollsporthallen angesehen? Wie ist unsere Aus- und Fortbildung von Trainern? Wie ist unsere Aus- und Fortbildung von Wertungsrichtern? Das muss alles fixiert werden. Und wenn wir die Bundesmittel jetzt verlieren in 2026, heißt das nicht, dass wir das nicht mehr machen müssen, sondern es heißt, dass wir, weil wir versuchen wollen, 2029 ja wieder reinzukommen in die World Camps, dass wir dieses Ganze auch vorhalten müssen. Wir müssen weiterhin Kadernormen haben, wir müssen weiterhin Kader, wir müssen alles das, was wir vorher auch gemacht haben, wo wir Bundeszuwendung bekommen haben, weiterhin vorhalten für 2029, um zu versuchen, da wieder in die World Camps reinzukommen.
Das hört sich nach sehr, sehr viel Bürokratie an.
Richtig, das ist es. Und da sitzt man nächtelang, weil, wie gesagt, man hat ja auch noch ein bisschen Privatleben. Da muss man das Ganze, früher habe ich das so ein bisschen nebenbei im Büro noch aufgefangen.
Das hört hier keiner.
Und heute ist es so, dass ich eben dann abends weil man ist ja nur berufstätig noch und auch in einem Beruf, wo er morgens sehr früh aufsteht. Und dann sitze ich abends, nachts fange ich an um 8 und arbeite bis nachts um 2, halb 3 und gehe dann erst ins Bett.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Information, was auch nach draußen gehen soll, was da ein Aufwand dahinter steckt, damit unsere Sportler das machen können, was sie wollen und auch die Gelder noch haben. Das weiß nämlich, glaube ich, niemand oder die wenigsten.
Ja, man hört ja, das hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit Rollschuhlaufen zu tun, sondern das ist ja eher Verwaltung. Also man könnte ja auch den Begriff Rollschuhlaufen jetzt mit einer anderen Sportart ersetzen. Das wären ja fast die gleichen Tätigkeiten. Mhm. Ansonsten, glaube ich, kennen die meisten sich ja nur, wenn du irgendwie als Wertungsrichterin oder als ja Chefin unserer Sportart irgendwie auf einer deutschen Meisterschaft auftrittst. Mhm. Und ich glaube, das sieht man ja gar nicht, was alles da eigentlich dahinter hängt.
Das ist der kleinere Teil, ne?
Ja. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, sowas zu werden?
Bist du mal Rollschuh gelaufen? Früher.
Ich bin Rollschuh gelaufen, ja. Wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich übers Eiskunstlaufen. Ich habe mal mit 6 Jahren damals Kilius Bäumler im Fernsehen gesehen und habe zu meinem Vater gesagt, das finde ich toll, das möchte ich auch gern machen. Dann habe ich zu Weihnachten, war ja noch klein, ich glaube 4 Jahre alt, Schlittschuh geschenkt bekommen vom Weihnachtsmann. Und dann sind wir zur Eisbahn gegangen und dann hat das ja nicht gleich funktioniert. Und dann habe ich gesagt, oh, das will ich nicht machen. Und dann hat mein Vater gesagt, dann verkaufe ich die Schlittschuh wieder. Nein, das kannst du nicht machen. Ich habe mich vom Weihnachtsmann gekriegt. Ja, und so habe ich dann angefangen, Eis zu laufen. Und da das früher so war, die Eisstadien haben im Winter und im Sommer hattest du die Möglichkeit, Rollschuh zu laufen, habe ich dann auch mit Rollschuhlaufen angefangen. Und so bin ich zum Rollkunstlaufen gekommen. Habe das dann parallel im Winter Eis, im Sommer Rollschuh. Und ja, mit 22 habe ich aufgehört und wollte eigentlich mit diesem Sport nichts mehr zu tun haben, weil ich mich immer von den Wertungsrichtern ungerecht behandelt gefühlt habe. Und habe dann gesagt, ach, das ist alles Mist, ich höre damit auf. Dann habe ich aber mehr oder weniger auf dem Eis dann noch weitergemacht, weil ich dann meine Trainerlizenz. Und dann irgendwann hat unser Verband mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Wertungsrichter zu machen. Da habe ich gesagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben, lasst mich damit in Ruhe. Und der Fachwart damals in Niedersachsen, der hat nicht Ruhe gegeben, immer wieder nachgehabt, bis ich dann irgendwann nachgegeben habe und gesagt habe, na ja gut, dann mache ich mal Wertungsrichterobmann in Niedersachsen. Und so bin ich eigentlich in diesen Sport oder mehr oder weniger in diese Funktion, wie soll ich sagen, reingedrängt worden. Irgendwann habe ich gesagt, oh, die gehen mir ja so auf die Nerven. Mach das jetzt erstmal. Du kannst das ja erstmal anfangen und dann siehst du ja mal, wie es ist. So bin ich reingestolpert.
Und jetzt warst du in Niedersachsen im Verband Wertungsrichter-Obmann. Ja. Aber vom Wertungsrichter-Obmann Niedersachsen zur Vorsitzenden der Sportkommission, das ist ja noch ein Weg.
Ja, genau, das war noch ein Weg. Wertungsrichter-Obmann in Niedersachsen und eingeladen zu einer deutschen Meisterschaft. Habe ich auch so eigentlich, glaube ich, mal, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber auch so ein ganz gutes Händchen gehabt mit Werten. Das funktionierte immer so ganz gut. Es kam auch bei mir immer so rüber, dass ich das auch sehr gerecht gesehen habe, dass ich nicht immer die Favoriten bevorzugt habe, wie es so manchmal üblich ist, sondern das gewertet habe, was ich gesehen habe. Gut. Und bin dann angesprochen worden vom Deutschen Rollsport, also damals noch vom Deutschen Rollsportbund, ob ich nicht Lust hatte, international Wertungsrichter zu machen. Da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und habe die erste Prüfung, die ich machen sollte, in Wien damals abgelehnt. Habe gedacht, ah ja, wenn du das ablehnst, kommst du lange nicht dran. Es dauert immer 2, 3 Jahre, bis die nächste Prüfung ist. Nein, Pustekuchen. Nach ein paar Monaten kam damals der Herr Schade, der war damals Vorsitzender der im Deutschen Rollsportbund, hat gesagt, Conny, du hast die Möglichkeit, jetzt in 2 Monaten zu machen in Altenau. Da habe ich gesagt, oh Gott, Conny hat nichts gelernt und in 2 Monaten sollst du das machen. Naja, habe ich gesagt, gut, okay, ich versuche das mal. Ja, und dann hin und her habe ich mich dann auf den Weg nach Altenau gemacht, mit einem schlechten Gewissen, weil ich nicht entsprechend vorbereitet war erst. Gerade was so Disziplin, Tanzen und Paarlaufen anbelangte. Und habe meine Prüfung dann in Altenau gemacht, erst im Einzellaufen, dann gleich noch, das war ja damals Paarlaufen, war mit integriert, da waren also so Fragen und dann habe ich unterm Tisch meine Wurflutz und sowas, solche Sachen alle gemacht und dann gab es damals auch Tänze, musste man die Wiener Walzer, weiß ich nicht mehr, Takt, Schritt 18 bis 25 vom Herrn. So, und dann habe ich unterm Tisch getanzt und es hat geklappt. Ich habe meine Prüfung gleich bestanden und bin gleich mit A eingestuft worden. So bin ich in den Deutschen Rollsportbund reingekommen. Erst als Wertungsrichter.
Schöne Geschichte.
Ja, aber das ist ja auch wirklich nicht üblich, sagen wir gleich als A. Also im alten System war es ja so, dass die internationalen Wertungsrichter erstmal eine B-Qualifikation hat. Dann musste man einige Meisterschaften werten, um dann irgendwann eine A-Qualifikation zu bekommen. Und die ist ja Voraussetzung, um auch eine Weltmeisterschaft zu werten. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, hast du sowas auch gewertet?
Ja, ich glaube, Weltmeisterschaften von 92 bis 2016, 17. Ganz viele Weltmeisterschaften und ganz viele Europameisterschaften. Ich glaube, 4 World Games, also alles dabei.
Da ist schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt. Wann hast du denn das letzte Mal eine Europameisterschaft gewertet?
Letztes Jahr.
Also ist das auch noch nicht vorbei?
Das war die heiße EM in
die Portugal. Heiße Schlacht in Farbe.
Wieso heiß?
Der Halle, ich weiß gar nicht, Temperaturen um die 40 bis 50 Grad, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich glaube, draußen waren es fast 40 Grad und in der Halle dann 50. Also es war schon. Also für die Sportler, also ich hätte da nicht laufen mögen. Also für uns Wertungsrichter war es schon sehr, sehr anstrengend. Noch einige umgekippt und für die Läufer, glaube ich, noch viel mehr da in dem Hexenkessel von Farbe.
Aber jetzt ist ja deine Funktion gar nicht mehr so die Wertungsrichter fixiert, auch wenn du in den letzten Jahren viele, viele internationale wichtige Meisterschaften gewertet hast. Du hast ja auch viel mit Sportlern zu tun.
Ja.
Mit welchen Sportlern hast du denn so im Wesentlichen zu tun und was ist denn deine Zusammenarbeit? Was machst du mit Sportlern? Welche Aufgaben hast du in dem Zusammenhang?
Ja, also mit den Sportlern bei Kaderlehrgängen zu gucken, zusammen mit dem Disziplintrainer, wie die Leistungsentwicklung ist. Wie sehen die neuen Programme aus? Welche Choreografen suchen wir aus? Wo schicken wir die Sportler hin, um sie weiterzuentwickeln? Alles in Absprache, wie gesagt, mit den Disziplintrainern und natürlich Kontakt mit den Sportlern, auch mehr den direkten Kontakt zu suchen, ihre Probleme aufzunehmen, ihnen zu helfen, zu unterstützen, wenn sie zum Beispiel irgendwo zum Studium hingehen möchten. Oder ich habe jetzt gerade einen Fall, einen ehemaligen Sportler, der ins Referendariat gehen will, aber nicht da, wo er ansässig ist und er ist jetzt Trainer, seine Trainertätigkeit aufgeben müsste. Solche Sachen mit den Sportlern zusammen zu lösen. Und ja, zum Beispiel auch mit den aktiven Sprechern viel zu tun. Arbeiten mit einer Ernährungsberaterin zusammen, weil wir ja nach China gehen und das vom Essen her nicht so ist. Wie ernähren wir uns gesund? Welche Probleme haben die Sportler? Also solche Sachen mitzuentwickeln oder auch sportpsychologisch unterstützend zu helfen. Also das sind alles Sachen, die so in mein Aufgabengebiet fallen. Und eben, wie gesagt, immer wieder offenes Ohr für jeden, wenn Probleme sind. Wie können wir sie lösen? Wie können wir es machen?
Wobei auch hier dein Tag eben auch nur eine begrenzte Anzahl an Stunden, sodass du eben auch nicht immer zur Verfügung sein kannst, auch wenn du das gerne möchtest. Ja, aber du hast so viel um die Ohren und irgendwann brauchst du, glaube ich, auch mal ein bisschen Zeit für dich, um wieder runterzukommen.
Genau, so ist es.
Ja, aber da hast du in den letzten 25 Jahren ja einige Sportlergenerationen
miterlebt
und mitgeprägt,
ja,
oder?
Ja, habe ich, ja.
Willst du darüber vielleicht mal was erzählen? Gibt es da sehr interessante Geschichten oder etwas, was dich immer noch sehr beschäftigt oder wo du gerne dran zurückdenkst?
Gerne. Also sagen wir mal so, eigentlich war die ganze Zeit irgendwie, hat Spaß gemacht. Ja, die letzten 4 Jahre jetzt nicht mehr so, weil ich nicht mehr so mit war, bedingt durch 2 Hüft-OPs, war es einfach nicht möglich, mich da in den Flieger zu setzen und 14 Stunden oder 15 Stunden irgendwo nach Südamerika zu fliegen. Aber eigentlich die ganze Zeit, die ich so von 97, wo ich jetzt Vorsitzende geworden bin, bis zu der Zeit, wo Corona angefangen ist, gab es... Es hat eigentlich alles Spaß gemacht. Es waren negative Sachen, wie zum Beispiel in Amerika, wo ein Sportler angeblich nackig in den Pool gesprungen ist und dann stand die Polizei dann unten und ich musste versuchen, den Sportler mit nach Deutschland zu kriegen. Die wollten ihn nämlich ins Gefängnis stecken, weil das ja in Amerika verboten ist. Es gab eben auch so Sachen, wo Jungs in so einer Badewanne mit Bier gebadet haben oder alle solche Vorfälle. Auf der einen Seite war es lustig, es gab aber auch viele, also ich sag mal so, die Sportler haben eigentlich immer alle durchgängig Respekt gehabt, ja, obwohl sie Mist gebaut haben und sind mir dann auch im großen Bogen um mich rum, damit ich sie nicht gleich, ja, wie soll ich sagen, aber ich kann nicht sagen, eigentlich war die ganze Zeit schön, mal mehr und mal weniger und ich habe auch noch Kontakt zu einigen alten Sportlern oder älteren Sportlern, zum Beispiel Adrian Scholzenberg war damals Weltmeister, das ist jetzt heute mein Augenarzt, zu dem ich regelmäßig hinfahre und der mir jetzt auch im Herbst Katarakt-OP machen wird und solche Sachen, also ich finde die Bindung zu den Älteren und ich versuche auch jetzt, oder also ich denke mal auch, glaube ich, jetzt die Generation, die im Moment ist, die Kleinen haben immer noch so ein bisschen Respekt, direkt, aber ich versuche das so ein bisschen zu überspielen, dass sie auch auf mich zukommen und mit mir sprechen. Das ist bei den Größeren schon sehr, sehr viel besser geworden.
Das heißt, die nehmen dann auch direkt Kontakt zu
dir auf? Direkt Kontakt. Und das ist eigentlich das, was ich mir auch wünsche. Ich meine, wenn ich, es gibt natürlich auch Sachen, die würde ich jetzt nie mit den Sportlern, ich nehme mal, wir haben ja im Sport eben auch viel so Fälle, sowas gibt es ja, Bulimie, Magersucht, dann würde ich nicht direkt mit den Sportlern sprechen, sondern da würde ich Kontakt mit den Trainern aussuchen. Aber ich wünsche eigentlich, wenn sie Probleme haben, dass sie sich direkt mit mir in Verbindung setzen und sagen, das tun, auch der Großteil tut es jetzt inzwischen auch. Das muss ich sagen.
Ja, das ist aber eine riesen Spannbreite. Wir haben mit Bürokratie angefangen und reden Wahnsinn, jetzt eigentlich von einer individuellen Betreuung von Leistungssportlern.
Also beeindruckend, das ist eigentlich, sind Aufgaben für drei Leute, möchte ich fast sagen. Unglaublich, also alle Achtung, was du hier machst.
Wobei, ich muss ja natürlich auch dazu sagen, ich habe natürlich auch ein ganz gutes Team inzwischen. Also mein Stellvertreter, der macht jetzt die Meisterschaften, das läuft also auch sehr gut. Da muss ich hin und wieder nur noch mal über den Zeitplan gucken, demnächst mal ein bisschen genauer, damit ich hier nicht so eine Pause von 3 Stunden
Sie meinen habe. Mich.
Ich wollte gerade fragen, jetzt fragen sich genau. Die Hörer, wer ist der Stellvertreter? Ja, es ist Sven. Ja, ja.
Oder, der letzte Zeitplan war wohl nicht so gut.
Oder auch Wertungsrichter, Obmann oder, das ist, Breitensport läuft inzwischen auch schon ein bisschen selbstständig. Also ich meine, klar, das, was ich 25 Jahre gemacht habe, das Wissen kann ich nicht innerhalb von 2 Monaten weitergehen. Das wird es immer sein, dass da Rückfragen sind. Wo muss ich mich hinwenden? Was muss ich machen? Dass ich nicht zum Beispiel Finanzen über eine allgemeine E-Mail-Adresse verschicke, sondern dass die komplett an Buchhaltung geht. Das sind alles so Sachen, das muss man lernen und das kommt mit der Zeit. Und ich denke, geht nicht von heute auf morgen. Aber Teilbereiche laufen ja schon ganz gut und irgendwann, denke ich, wird das dann auch mal neuen Vorsitzenden geben.
Das hat ja alles noch Zeit. Aber du hast doch sicherlich noch Ziele, die du auch kurzfristig oder mittelfristig erreichen möchtest.
Für mich persönlich oder im Sport?
Sowohl als auch.
Naja, ich versuche ja schon für mich persönlich Zeit zu nehmen. Ich strebe also ich habe ja 2 künstliche Hüften und bin also immer regelmäßig 2 Jahre zweimal ins Fitnessstudio gegangen, habe mein Funktionstraining gemacht, habe mich auch im Fitnessstudio angemeldet, bin auch anfangs 3-mal die Woche dahin gefahren. Jetzt durch diese ganze, dass es auf einmal wieder so viel geworden ist, fällt das natürlich wieder hinten runter. Ich möchte eigentlich, ja, mein Neffe hat 2 kleine Kinder und der Kleine hat mich jetzt angerufen, hole mich mal vom Kindergarten ab und ich möchte einfach auch meine Neffen habe ich, ich habe mir immer die Zeit genommen für meine Neffen und ich möchte mir eigentlich auch Zeit nehmen für die Kinder meines Neffen, weil das ist, die werden so schnell groß, wenn ich überlege, der Kleine ist 5 Jahre alt. Das sind meine Ziele, mit denen groß zu werden, mit denen noch ein bisschen was zu machen. Und im sportlichen Bereich, ja gut, ich habe immer gesagt, wenn ein Sportler, ich nehme jetzt den Namen, Tim Schubert, mal aufhört, dann höre ich auch auf. Ich habe ihn damals, wie er klein war, bei uns in Niedersachsen gesehen, habe gesagt, den führe ich bis zur Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Und das habe ich geschafft. Und ja, jetzt könnte man sagen, ich nehme den nächsten Sportler, hätte schon wieder einen im Auge. Aber ob ich mir das nochmal antue, das weiß ich noch nicht. Da muss ich nochmal wirklich in mich gehen.
Du hast gerade gesagt, die Kinder deines Neffen. Ja. Gibt es denn so Hobbys, die du noch hast, was nichts mit dem Rollsport zu tun hat?
Hobbys?
Ja.
Ich lese gerne, fahre gern Fahrrad, wandere gerne, Sauna, quatschen mit meiner Freundin und solche Sachen gehören dazu.
Mensch, das war super. Ich fand das ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben so viel erfahren und ich glaube auch unsere Zuhörer. Das sind ganz, ganz viele neue Dinge gekommen, die wir von Conny so nicht wussten und nicht kannten. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Information und es ist ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast.
Conny, hast du noch irgendetwas, was du unseren Podcast hören? Du hörst doch unseren Podcast, oder?
Um ehrlich zu sein, ich habe ihn noch nicht gefunden.
Wir richten dir das gleich nachher mal ein.
Ja. Dann haben wir einen Follower mehr. Ja. Nein. Aber gibt es denn etwas, was du vielleicht nochmal so als Botschaft unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Oder den Läufern. Was wünschst du dir denn von den Läufern?
Was wünsche ich mir von den Läufern? Ich wünsche mir einfach, dass sie noch offener werden gegenüber mir. Dass sie, wenn sie Probleme haben, auch wirklich auf uns zukommen, das mit uns besprechen. Und ich wünsche einfach, dass auch viele Sportler nicht immer so schnell aufstecken, sondern, das habe ich auch bei mir im Leben gemerkt, früher war, dass man, also ich sage mal, mir hat der Sport eine Menge gebracht. Das ist auch im Beruf, dass ich mir oft selber gesagt habe, Conny, du hast das immer geschafft und du wirst auch das wieder schaffen. Und da hat mich der Sport geprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man trainiert hat und man ist immer wieder hingefallen und hat immer wieder versucht und nochmal und nochmal und nochmal, das hat mir viel für mein späteres Leben gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auch in meinem Beruf, weil man dann auch vor Herausforderungen stand und ich mir immer selber gesagt habe, du hast so viel erreicht und du schaffst auch das und du schaffst auch dieses. Und so sage ich mir jetzt auch immer wieder zu Hause, wenn ich sitze und sage, oh Gott, ist das ein Berg an Arbeit, dann sage ich mir immer selber, Conny, du schaffst das. Und ich schaffe es auch jedes Mal. Vielleicht ist es deshalb auch, dass ich in so vielen Funktionen auch bin. Ich habe ja nun auch noch einen Präsidentenposten in Niedersachsen und ich bin auch auf dem Alpeneis aktiv. Ja, das hilft mir wirklich. Und da denke ich, sollten auch die Sportler nicht immer so schnell aufgeben, sondern wirklich, bis sie ihr Ziel erreicht haben, auch dafür kämpfen.
Das ist ein tolles Schlusswort.
Ja, dann hoffen wir, glaube ich, alle gemeinsam, dass du noch lange dem Rollsport erhalten bleibst.
Ja, Conny, herzlichen Dank nochmal.
Ja. Bitteschön.
Ja, dann machen wir Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.